Micro Europa.
Sounds.
Modern.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa im Wonnemonat Mai. Dieses Mal erwarten euch spannende Beiträge rund um das Thema Motorrennsport. Am Mikrofon begrüßt euch Jennifer Fosseler.
Le Mans muss man einreihen in vielleicht drei große Rennen weltweit. Das ist einmal Indianapolis, das ist die Targa Florio und natürlich Le Mans. Das sind diese drei Rennen, die einen Rennfahrer natürlich faszinieren und die herausragend sind allen anderen Rennstrecken weltweit.
Der berühmte Rennfahrer Hans Herrmann hat es schon vorweggenommen. Unter anderem erwartet euch in den nächsten 60 Minuten ein Feature von Iris Hoffmann zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Diesen Klassiker bejubeln viele Fans. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Qualmende Reifen und röhrende Motoren. Verspricht Motorsport Spannung pur oder ist er nur Verschwendung von Ressourcen? Wir von Micro Europa haben uns überlegt, was halten die Menschen von der rasanten Sportart? Tamara Elsner hat Passanten in der Tübinger Innenstadt nach ihrer Meinung gefragt.
Was halten Sie von Motorsport?
Nicht viel. Also ich schaue es mir nicht an.
Ich bin nicht gerade der Motorsporttyp, aber es ist ab und zu sehr spannend zuzuschauen.
Gar nicht. Ist Energieverschwendung.
Auch nicht viel. Autorennen und sowas, nein, halte ich nicht so viel.
Nicht viel. Das ist mir zu wenig sportlich. Keine oder wenig körperliche Betätigung. Anspannend, aber körperlich weniger.
Ich finde es super. Das ist einfach so ein männlicher Gedanke, glaube ich, oder?
Ja, Motorsport hat mich jetzt eigentlich nie so richtig interessiert. Da fahren halt Leute ewig lang im Kreis rum in so Rennautos, die nur für den Zweck hergestellt wurden. Das ist eigentlich schon eine ziemliche Umweltbelastung. Werde ich mich auch weiterhin nicht dafür besonders interessieren.
Könnten Sie sich vorstellen, selber Motorsport zu betreiben?
Nein, da steht nicht so Interesse von meiner Seite.
Nein, nicht so.
Natürlich nicht.
Nein. Keine Ahnung, ich habe mich noch nie damit beschäftigt.
Das war immer mein großer Lebensraum. Habe ich früher gemacht, am Nürburgring.
Nein, ich bin eigentlich auch ein viel zu langsamer Autofahrer. Ich kann mir nicht vorstellen, da richtig auf Zeit und im Wettkampf da gegen andere zu fahren.
Zumindest in Tübingen scheint der Motorsport nicht sonderlich populär zu sein. Ganz anders sieht es dagegen im nordrhein-westfälischen Löhne aus. Mit selbst umgebauten Autos fahren die Vereinsteams des Motorsportclubs Löhne quer durch Deutschland, um an den Autocross-Rennen um den Titel Deutscher Meister teilzunehmen. Unter dem deutschen Rallye-Cross-Verband richtet auch der Löhner Verein immer am 3. Augustwochenende eines Jahres die Wertungsläufe für die deutsche Meisterschaft aus. Was als Hobby begann, hat sich dabei für so manches Vereinsmitglied schnell zu einer richtigen Passion entwickelt. Mikro-Europa-Reporterin Lisa Wurzbacher berichtet. In dem sonst eher ruhigen Städtchen Löhne in Nordrhein-Westfalen heulen einmal im Jahr die Motoren auf. Dann wissen alle Bewohner und Motorsportfreunde aus der Umgebung, es ist wieder soweit. Der MSC Löhne ruft zum Autocross-Rennen. Doch begeistern sich jährlich nicht nur Tausende von Zuschauern, sondern auch die im Rennsport aktiven Mitglieder des Motorsportclubs für das Heimatrennen. So auch Thorsten Homburg, Mitglied des Team Homburg.
Das eigene Rennen ist natürlich immer das Highlight des Jahres. Dort gilt es immer darum, dass man wirklich das, was man das ganze Jahr über macht, in der Ferne, dass man das an dem Tag auf den Punkt bringt und dass man sich seinen Freunden, zum Teil Sponsoren und natürlich auch den vielen Leuten, die dann zum Heimrennen kommen, plausibel rüberbringt und dass man dort möglichst erfolgreich abschneidet.
Bei der Gründung des Vereins im Sommer 1970 dachte noch niemand an ein über 40-jähriges Bestehen. Damals traf eine solche Idee schnell auf Anhänger. Doch heutzutage gilt das Interesse mehr der Formel 1 als dem Motorsport als eigenes Hobby. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass der Motorsport in der Öffentlichkeit oft ein negatives Bild hervorruft. Auch die Mitglieder des MSC sind darüber besorgt.
Ja, da haben wir natürlich noch wirklich mit den Vorurteilen von früher zu kämpfen, dass man aus diesen sogenannten Altwagenrennen, aus dem der Autocross-Sport dann auch irgendwann letztendlich mal entstanden ist, vergleicht man uns dann leider Gottes für Leute, die sich nicht mit der Materie beschäftigen, oft mit diesem Stockerprinzip.
Heute zählt der Verein, der sich dem Motorsport verschrieben hat, bereits über 80 Mitglieder. Unter ihnen auch Bernd Stubbe. Gestartet im deutschen Rallye-Cross-Verband und nach mehrmaligen Meistertiteln fährt er seit 2007 in der Europameisterschaft mit um den Titel.
Doch wie kam es dazu, dass der 30-Jährige den Schritt auf ein professionelleres Level wagte?
Wir sind in Deutschland gefahren, dann waren wir ja wohl ziemlich erfolgreich und dann wollten wir ein bisschen weiter und die nächste Ebene war halt der EM und dann haben wir versucht, da mitzufahren und das hat ganz geklappt. Ja, dann sind wir dabei geblieben, haben ein paar Sponsoren gefunden, dann kann man aber weitermachen.
Und auch unter der europäischen Konkurrenz ist er erfolgreich. Bereits 5-mal konnte er sich den Titel Europameister erfahren. So reist er nun jährlich für die Rennen rund 25.000 Kilometer quer durch Europa. Auch in diesem Jahr hat er sein Ziel, den erneuten Titel, dabei fest vor Augen.
Ja, wir versuchen das natürlich. Also das Auto funktioniert ganz gut bis jetzt. Wir haben 4-mal getestet. Also die Voraussichten stehen gut. Wenn alles hält und so, dann werden wir auf jeden Fall nicht letzter.
Der Erfolg ist es auch, der die harte Arbeit belohnt. Denn dass es nicht immer einfach ist, sein Team an die Spitze zu führen, weiß auch Thorsten Homburg.
Es gibt 2 große Faktoren, die Schwierigkeiten mit sich bringen. Das eine ist die Schwierigkeit Zeit gegenüber der Familie, weil man verbringt dann wirklich sehr viel Zeit. Es sei denn, man hat Glück und die Familie begleitet einen mit zu den Rennplätzen. Und es ist dann auch zum Teil manchmal mit Kosten verbunden, die zum Teil auch dann wirklich intensiver werden können.
Die Unterstützung der Familie ist damit also genauso wichtig wie das Finden von Sponsoren, deren Werbung auf den Autos präsentiert wird. Doch wie sieht es mit dem Nachwuchs im Verein aus?
Und die Entwicklung der Jugendlichen, mittlerweile sprechen wir davon 6 Jugendlichen, die für den Verein fahren, ist positiv. Das macht eigentlich ein gutes Gefühl, wenn man in die Zukunft schaut, macht uns irgendwo auch wahnsinnig stolz.
Rennen fahren auf dem Acker, offensichtlich kein ganz gewöhnliches Hobby, aber eines, das die Vereinsmitglieder und die Fans des MSC Löhne mit Leidenschaft verfolgen. Das war ein Beitrag von Lisa Wurzbacher. Wenn ihr zu Hause jetzt Lust bekommen habt, mehr über den Motorsport und dessen Geschichte zu erfahren, dann seid ihr im Tübinger Auto- und Spielzeugmuseum mit Namen Boxenstopp genau richtig. Es feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen und ist damit eines der ältesten privaten Automuseen in Deutschland. Unsere Reporterin Daniela Lausch hat sich mit dem Eigentümer getroffen und mit ihm über sein Museum gesprochen.
Schon in seiner Kindheit interessierte sich Rainer Kling, der Inhaber des Tübinger Boxenstopp-Museums, für Technik. Seine Leidenschaft für den Motorsport wurde dann als Jugendlicher geweckt, als er sich in einer Jugendgruppe mit Motorrädern vertraut machte. Später fuhr er selbst, sowohl Motocross als auch Autorennen. Das Faszinierende ist für ihn dabei das Zusammenspiel verschiedener Faktoren.
Man muss fit sein, man muss Entscheidungen schnell treffen können, sehr schnell sogar. Man muss organisatorisch gut aufgestellt sein, man muss auch mit Finanzen gut umgehen können, weil das Geld reicht ja immer nicht, deshalb muss man mit beschränkten Ressourcen versuchen, das Maximum zu holen. Man braucht auch Mithelfer, die im Team das Fahrzeug präparieren. Man lernt interessante Leute bei der Rennerei kennen, wirklich interessante Leute. Ja, es ist einfach toll, wenn man sich dann auf einer Rennstrecke mit dem Auto oder mit dem Motorrad mit anderen misst.
Als der Automobilfan 1985 das Boxenstopp-Museum eröffnete, wurde sein Hobby zum Beruf. Inzwischen können Besucher auf 850 Quadratmetern Autos, Motorräder und Fahrräder bewundern. Als Ausstellungsmacher legt Kling großen Wert auf den Zustand der Fahrzeuge. Die absoluten Raritäten sind die schnittigen Sportwagen von Ferrari und Jaguar oder der von Ferdinand Piech konstruierte Porsche Carrera 6.
Und dann habe ich mit Sicherheit unser Lloyd-Weltrekordwagen, weil das ist ein Einzelstück, mit dem Auto hat die Firma Lloyd 1954 und 55 international Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. Und auf das Auto sind wir stolz, weil wir die gesamte Geschichte von dem Auto haben, und auch weil das Auto noch weitgehend original ist.
Da es im Museum keine Leihgaben gibt, hat jedes Auto seine ganz eigene Geschichte und Bedeutung für den Inhaber. Aber das Boxenstopp ist mehr als ein reines Automuseum. Es hat sich eine für Außenstehende sonderbare Mischung aus Fahrzeugen und Spielsachen gebildet. Deutlich über 1000 Exponate wie etwa Puppen, Eisenbahn oder Spiele bringen die Besucher zum Staunen. Wie es zu dieser Mischung kam, erklärt Rainer Klink.
Im Museum ist ganz wichtig, dass der Besucher sagen kann, weiß noch, dass es Erinnerungen weckt. Ja? Und einen Rennwagen verbinden halt die wenigsten große Erinnerungen. Und so haben wir gesagt, wir wollen eigentlich anfangen, Spielzeug zu sammeln. Ja? Spielzeug war schon immer Faible. Und so haben wir eigentlich das Spielzeug aufgebaut. Und heute kann man ja sagen, das Boxenstopp hat ein vollwertiges Fahrzeug und eine vollwertige Spielzeugsammlung unter einem Dach.
Der Museumsbesuch wird zum Familienereignis. Für Jung und Alt, für Mann und Frau soll es gleichermaßen viel zu sehen geben. Außerdem ist es ein Museum zum Anfassen. Auf Absperrungen wird verzichtet und in einigen Fahrzeugen kann man auch Probe sitzen. Die Besucher, so Klink, sollen mehr erleben als eine rein statische Ausstellung.
Ich glaube einfach, dass es ein Museum ist, in dem sich Menschen wohlfühlen können, weil sie in ihre eigene Jugend erinnert werden, weil sie schöne Szenen, ja, schöne Karosserie. Aber wovon ich überzeugt bin, dass das Museum oder dass Museen gute Chancen haben. Je virtueller unsere Welt wird, umso mehr freut sich der Mensch auf reale Werte und die bieten wir halt im Boxenstopp.
Noch mehr reale Werte schafft das Boxenstopp auch in Form von Reisen und Events. Als nächstes steht die StarMax Rallye Ende Juni an, bei der vor allem Youngtimer und diverse zukünftige Klassiker zu bestaunen sein werden. Interessierte können am letzten Rallye-Tag in der Tübinger Brunnenstraße einen Blick auf die Teilnehmerfahrzeuge werfen.
Thank you.
Weihnachtsbesuch verweilen wir nun noch ein wenig länger in der Vergangenheit. Mikro-Europa-Reporterin Andrea Fritsche nimmt euch mit auf eine Reise durch die Geschichte der berühmten Solitude-Rennstrecke bei Stuttgart, die seit 2011 jährlich ihren Revival feiert.
5, 4, 3, 2, 1, Start!
Der Asphalt ist rissig und uneben. Vielerorts liegen Blätter auf dem Mittelstreifen und die Fahrbahnbegrenzungen sind hier und da zugewuchert von Büschen. Kein Mensch würde vermuten, dass diese Straße mal als Teil einer Rennstrecke gedient hat. Und doch wurde auf dem kurvenreichen Parcours rund um eine der Automobilstädte Deutschlands Motorsportgeschichte geschrieben. Die Solitude zwischen Stuttgart, Leonberg und Böblingen ist zwar in die Jahre gekommen, hat aber nichts von ihrem Charme verloren. Westlich der Landeshauptstadt windet sie sich teils durch Wald, teils durch Ortschaften, immer am Kesselrand entlang. Und genau diese Schwierigkeit war die Herausforderung, die Rennfahrer aus aller Welt ins Schwabenland lockte. Nur wenige Piloten konnten die Strecke einschätzen, zumal Wetterbedingungen enorme Auswirkungen auf die Befahrbarkeit hatten. Von Überflutungen bis Erdrutschen konnte einem auf der Solitude alles begegnen.
Streckenkenntnis kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Jede einzelne Kurve wird erkundet, geprüft, erarbeitet. Hier streichen Hollaus und Haas über die Strecke.
Im Jahr 1903 wagten sich erstmals Rennfahrer auf die gut 11 Kilometer lange Strecke. Dabei gab es verschiedene Routen, die im Laufe der Jahre immer wieder umgelegt wurden. 1931 hatte man sich dann auf eine endgültige Streckenführung durch das Madental geeinigt. Dieser Parcours hatte Bestand bis zur Einstellung des Rennverkehrs im Jahr 1965. Seitdem wurde die Strecke ausschließlich für den normalen Verkehr genutzt. Heute kümmern sich verschiedene Vereine, wie der Solitude Revival e.V., um die Erhaltung mancher Streckenabschnitte. Denn einzelne Passagen bedürfen einer dringenden Renovierung. 2003 ließ man anlässlich der 100-Jahr-Feier die Geschichte nochmal aufleben und veranstaltete ein historisches Rennen um das Schloss Solitude, nach dem der Parcours auch benannt ist. Auf insgesamt 4 Kilometern der alten Strecke fuhren Oldtimer-Liebhaber und Hobby-Rennfahrer ihre Runden.
Entlang dem 11,8 Kilometer Kurs der riesige Wagenpark. 650 Omnibusse, 15.000 Wagen, 40.000 Motorräder. Und dazu 435.000 Besucher. Eine Rekordzahl.
Was die wenigsten wissen, auf der Solitude hatten lange Zeit die Motorradfahrer die Nase vorne. Erst ab den 1950ern wurden hier Autorennen bestritten. Denn vorher war die Strecke an vielen Stellen zu eng und ließ keine Überholmanöver zu. Dank dem Ausbau der Strecke zwischen 1961 und 1963 konnten dann auch WM- und Formel-1-Rennen rund um Stuttgart gefahren werden. Start und Ziel lagen beim Glemseck-Haus. Dazwischen verlangten 26 Linkskurven und 19 Rechtskurven auf insgesamt 130 Metern Höhenunterschied den Fahrern ihre volle Konzentration ab. Mittlerweile sind viele Abschnitte des Parcours durch Geschwindigkeitsbegrenzungen gedrosselt. Oft dürfen nur 40 km/h gefahren werden. Oder Ampeln regeln den Verkehr an uneinsichtigen Stellen.
Die Fahnen der beteiligten Nationen führen das Feld der Fahrer zum Start der 125er-Klasse. Für NSU steht die Weltmeisterschaft auf dem Spiel. Hollaus Startplatz Nummer 1, daneben 142 HP Müller, 147 Haas, 165 Sentfort und 162 Ubiali.
Neben regionalen Erfolgen, wie dem Weltmeistertitel durch Rupert Hollaus vom Neckarsulmer Motorenhaus NSU, brachte die Solitude auch viele verborgene Talente ganz groß raus. Einige von ihnen waren vorher unbeschriebene Blätter, wie der Stuttgarter Otto Merz. Der Daimler-Angestellte gewann in den Jahren 1924 bis 1927 viermal in Folge das Rennen. Der britische Lotus-Pilot Jim Clark war zwar schon bekannt, als er 1963 den WM-Titel auf der Solitude gewann, aber sein Geschwindigkeitsrekord von 180 km/h versetzte die Automobilwelt ins Staunen. Doch der Parcours rund um Stuttgart schrieb auch negative Schlagzeilen. So kam es ein Jahr später wegen starker Regenfälle zu zahlreichen Unfällen und Ausfällen auf der Strecke. Das Rennen ging als schwarzes Rennen in die Historie der Solitude ein.
1964. Es sollte das letzte Formel-1-Rennen an der Solitude werden.
Zum Start hatte es stundenlang geregnet. In Gischtwolken gingen die 18 Fahrzeuge an den Start. Ein Rennen unter solchen Umständen wäre heute undenkbar. Damals kannte man kein Pardon. 1965 verbietet das Innenministerium das Straßenrennen im Stuttgarter Wald. Letzter Kehraus für ein einzigartiges Spektakel.
Die Solitude, ein Mythos aus dem Schwabenland, vorgestellt von Andrea Fritsche. Das nächste Solitude Revival findet vom 17. bis 19. Juli statt. Als besonderes Highlight für die Zuschauer planen die Veranstalter erstmals seit 2011 eine Haupttribüne direkt an den Zielgeraden. Von der schwäbischen Hauptstadt geht es nun ins französische Le Mans.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Mit Spannung fiebern Rennsportbegeisterte der 83. Le Mans-Ausgabe im Juni entgegen. Auch in diesem Jahr steht wieder modernste Hybridtechnologie im Fokus des traditionsreichen Klassikers. Das klingt nach einem Widerspruch? In ihrem Feature zeigt euch Mikroeuropa-Reporterin Iris Hoffmann, warum sich Innovation und Tradition in Le Mans so gut ergänzen und was das Rennen bis heute zum Spektakel in jedem Rennsportkalender macht. Ein Blick auf die jüngste Episode im vergangenen Jahr und auf besonders mitreißende Momente in der Geschichte des französischen Langstreckenklassikers.
Le Mans, the famous start of the 24-hour race. There were 45 cars and some of the world's top drivers facing the grueling battle of high-speed endurance.
Le Mans muss man einreihen in vielleicht drei große Rennen weltweit. Das ist einmal Indianapolis, das ist die Targa Florio und natürlich Le Mans. Das sind diese drei Rennen, die einen Rennfahrer natürlich faszinieren und die herausragend sind allen anderen Rennstrecken weltweit gegenüber.
All seems to be going smoothly when disaster strikes at 125 miles an hour. Lavey's Mercedes collides and blows up.
Das ist vielleicht auch eine der Besonderheiten, dass man auf eine normale Route national fährt.
Hier ein Public Viewing, was denke ich auch wirklich das erste Mal und in dem Umfang auch wahrscheinlich einzigartig sein wird hier im Ländle.
Mit einem Lächeln im Gesicht betrachtet Achim Steiskal, der Leiter des Porsche-Museums, die vollbesetzten Bänke im Außenbereich des Museums. Am heutigen Tag sind die Besucher nicht vorrangig wegen der neuen Ausstellung nach Zuffenhausen bei Stuttgart gekommen. Gebannt beobachten die Motorsportfans den Lauf des 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Vollgas rund um die Uhr. Le Mans und der Mythos Porsche. Ein Feature von Iris Hofmann. Mission 2014. Nach 16 Jahren Abstinenz ist Porsche seit vergangenem Jahr zurück in der Königsklasse der 24 Stunden von Le Mans, der LMP1. In dieser Kategorie starten wahre Boliden. Innovativ, dynamisch und ungestüm. Mit bislang 16 Gesamtsiegen kann Porsche auf erfolgreiche Jahrzehnte zurückblicken. Denn so oft gewann kein anderer Automobilhersteller den französischen Rennklassiker. Seinen Status als Rekordhalter möchte der Stuttgarter Sportwagenhersteller aber auch in Zukunft verteidigen. Die Rückkehr feiert Porsche im eigenen Museum. Mit französischem Charme und schwäbischer Liebe zum Detail.
Wir haben gerade drin eine französische Band gehört. Wir haben verschiedene Live-Stationen hier, wo wir das Rennen verfolgen können. Die Menschen können hier Flammkuchen essen und sich französisch verköstigen.
Also die Stimmung hier, die ist einfach super. Alle schön ausgelassen, gute Laune, freuen sich aufs Rennen. Ist natürlich nochmal ganz was anderes, als wenn man zu Hause sitzt und es alleine guckt.
Ja, ich finde es klasse, Firma Porsche wieder im Motorsport zu sehen. Gerade weil so viel Tradition und so viel Ruhm einfach in der Vergangenheit war.
Super Veranstaltung und echt genial, dass sie sowas machen.
Ich bin sowieso ein Riesenfan von der Porsche-Historie und Rennsport. Und es war an der Zeit, da wieder Flagge zu zeigen. Deswegen bin ich sehr, sehr begeistert.
Das Fahrzeug sollte jetzt ganz schnell aus der Box wieder auf die Strecke kommen. Und dann gucken wir mal, dass wir ein erfolgreiches Rennen hinbringen.
Die Plätze sind alle belegt und alle sind gespannt.
Toll, einmalig, noch nie erlebt sowas beim Porsche.
Begeisterte Fans und ein großes Fest im Porsche-Museum, das am Rennwochenende 33 Stunden am Stück geöffnet hat. Es ist offensichtlich, dass die 24 Stunden von Le Mans für Publikum und Autobauer eine ganz besondere Bedeutung haben. Was aber macht das Rennen auf dem Circuit de la Sarthe in Frankreich so einmalig und beliebt? Reisen wir zurück in der Geschichte des Langstreckenklassikers, die von Ruhm und Ehre genauso wie von traurigen und schrecklichen Momenten geprägt ist.
Le Mans muss man einreihen in vielleicht drei große Rennen weltweit. Das ist einmal Indianapolis, das ist die Targa Florio und natürlich Le Mans. Das sind diese drei Rennen, die einen Rennfahrer natürlich faszinieren und die herausragend sind allen anderen Rennstrecken weltweit gegenüber.
Hans Herrmann muss es wissen, denn der ehemalige Rennfahrer ist sie alle gefahren. Lange Strecken und rasante Bergrennen, aber auch die Formel 1. Auf dem legendären Nürburgring, in Monte Carlo und in Monza. '53 holt ihn Porsche ins Team. Hier bekommt er zum ersten Mal die Möglichkeit, bei den 24 Stunden von Le Mans zu pilotieren. Bis zum Höhepunkt und gleichzeitigen Ende seiner aktiven Rennfahrerkarriere startet der mittlerweile 87-Jährige dort noch 13 weitere Male. Was er in dieser Zeit erlebt, ist Nervenkitzel, Tradition und Innovation zugleich. Kurz gesagt, Le Mans pur.
Also wenn man Le Mans nicht gefahren wäre, da hätte irgendwas gefehlt.
Die Ehre, dort anzutreten, wird auch Herbert Linge zuteil. Er ist 1928 in Weissach geboren, wo sich heute das Entwicklungs- und Motorsportzentrum von Porsche befindet. Linge denkt genauso gerne wie Hans Herrmann an rasante Zeiten in Le Mans zurück und weiß, was den Charme und den Reiz des Rennens ausmacht.
Ich kann mich nur an ganz wenige Rennen erinnern, die unter gleichen Witterungsverhältnissen abgelaufen sind. Denn meistens hat es in der Nacht dann geregnet oder es hatte Nebel. Le Mans war wirklich eine Herausforderung.
Die das Porsche-Urgestein mit Freuden auf sich nimmt. Eigentlich ist Linge, der 1943 als einer der ersten Lehrlinge zu Porsche kommt, zu keinem Zeitpunkt seiner Laufbahn als Werksfahrer angestellt. Dennoch. Der Schwabe beherrscht die Sportwagen, an denen er selber gebaut hat, wie kaum ein anderer. Nach großen Erfolgen bei Mille Miglia, Targa Florio und dem 12-Stunden-Rennen von Sebring führt Linges Weg schließlich ins westfranzösische Le Mans. Auch hier folgen Klassensiege und der Gewinn des Index of Performance. Dieses Preisgeld erhält das Team, dessen Wagen in Relation zur Platzierung den geringsten Kraftstoffverbrauch hat. Effizienz gehört seit jeher zum individuellen Charakter des Rennens.
Dazu kam, dass die Organisatoren von Le Mans immer andere Vorschriften oder mehr Vorschriften hatten wie jeder andere Veranstalter.
Denn das Rennen auf dem rund 13,5 Kilometer langen Kurs soll eine Zuverlässigkeitsprüfung für Automobilhersteller sein, als es 1923 zum allerersten Mal ausgetragen wird. So dürfen in den Anfangsjahren während des Rennens ausschließlich die Fahrer selbst mit einfachem Bordwerkzeug ihren Wagen reparieren. Jeder Verstoß führt sofort zur Disqualifizierung. Selbst der Tankvorgang ist streng geregelt.
Da kam extra ein Plombier nachher, der den Tankdeckel wieder verplombt hat, damit man nicht unterwegs irgendwo sich Sprit beschafft, wenn man liegen bleibt.
Für manch andere Belange hingegen sind die Regeln in den frühen Jahren sicherheitstechnisch noch zu locker, erinnert sich Hans Herrmann.
1952 fuhr ein Franzose, Pierre Levesque, sein Name, und eine Stunde vor Schluss, an der Spitze liegend, ist er mit einem Motorschaden ausgefallen. Er fuhr, und jetzt kommt das Unglaubliche, allein die 23 Stunden. Das war damals in dem Reglement noch möglich.
Erst ab 1953 schreibt das Reglement den Einsatz zweier Fahrer pro Auto vor. Inzwischen wechseln sich sogar drei Fahrer ab. Ein Pilot darf dabei nicht mehr als 4 Stunden am Stück am Steuer sitzen.
Und das ist vielleicht auch eine der Besonderheiten, dass man auf eine normale Hundnational fährt. Also montags nach dem Rennen fährst du wieder auf der Hundiergerade runter.
Sie führt von der Ortschaft Mülsand bis zum Stadtrand von Le Mans, erklärt Rainer Klink, Leiter des Auto- und Spielzeugmuseums Boxenstopp in Tübingen. Er sagt, dass vor allem die Marke Porsche vom Prestige des Rennens profitiert.
Das unglaublich sportliche Image, das Porsche hat, das haben sie in erster Linie durch Le Mans.
Der Stuttgarter Sportwagenhersteller ist aus der Historie des Langstreckenklassikers längst nicht mehr wegzudenken und ist nicht zuletzt dadurch für viele Motorsportbegeisterte zum Mythos geworden.
Deshalb ist Porsche das Synonym eigentlich für Le Mans.
Im Juni 1971 ist das 24-Stunden-Rennen auf den US-amerikanischen Kinoleinwänden zu sehen, als eine Mischung aus Dokumentarfilm und Rennsportdrama. Die Idee dafür stammt von Hauptdarsteller und Co-Produzent Steve McQueen.
Racing is important to men who do it well. When you're racing, it's life. Anything that happens before or after, it's just waiting.
Michael Delaney, gespielt von Hollywood-Star McQueen, kehrt ein Jahr nach seinem Rennunfall zurück auf die Piste in Le Mans. Hier trifft er auf Lisa Bergetti, deren Ehemann bei diesem Unfall tödlich verunglückt ist. Es geht um Liebe, Verlust und Trauer.
When people risk their lives, shouldn't it be for something very important?
Doch umso mehr geht es um Action, Dramatik und den Willen zum Sieg. Mit seinem Porsche tritt der US-Amerikaner Delaney gegen seinen deutschen Erzrivalen Erich Stahler, gespielt von Siegfried Rauch, auf Ferrari an.
Over 3 minutes have passed. We may expect the cars through the chicane any moment now. Will it be Porsche or Ferrari in the lead?
Wie bereits im vorherigen Jahr wird Delaney erneut in einen schweren Unfall verwickelt. Er bleibt jedoch weitgehend unverletzt. Als Ersatz für einen Porsche-Kollegen überquert er die Ziellinie schließlich als Zweiter im Gesamtklassement und lässt Stahler hinter sich. Den Gesamtsieg holt ein weiteres Porsche-Team.
Porsche wins Le Mans.
Für seinen Film verwendet Steve McQueen vor allem Szenen aus dem echten 24-Stunden-Rennen im Jahr 1970. Am liebsten möchte er dort selbst den Kamerawagen steuern.
Er hat aber von seiner Versicherung keine Starterlaubnis bekommen. Die Versicherung hat gesagt, das ist ihnen zu gefährlich.
Also setzt sich Herbert Linge für McQueens Film noch ein letztes Mal im aktiven Rennsport ans Steuer. Sein Porsche 908 ist mit 3 Kameras ausgestattet. Strahlend blaue Augen, kantige Züge und ein Mundschutz, der bis über die Nasenspitze ins Gesicht ragt. Als Double sieht Linge dem Filmstar zum Verwechseln ähnlich. Mit seinem englischen Teampartner Jonathan Williams sichert er dem Kamerawagen den 8. Platz im Gesamtklassement. Inoffiziell, denn ein Missverständnis in der Box führt zur Disqualifizierung des Duos. Schließlich hatte auch das Filmteam die strengen Regeln des Rennens zu beachten.
Nur die Filmrollen durften gewechselt werden. Und ein Mechaniker hat den Ölverschlussdeckel aufgemacht und hat reingeschaut, ob Öl drin ist. Und dieses wurde ihm gewertet als eine Arbeit am Auto.
Der 917 Langheck, den Michael Delaney im Film pilotiert, kommt erst beim Dreh in den 6 Wochen nach dem Rennen zum Einsatz. Dieses Geschoss mit einer Gewalt von 580 PS aus einem 12-Zylinder ist für viele Fans der Rennwagen des Jahrhunderts.
Der damalige Entwicklungschef, der Herr Piech, der heutige Chef vom Volkswagen-Konzern, hat damals bestimmt, dass mit diesem Auto außer mir keiner mehr fahren darf, denn dieses Auto soll möglichst unbeschädigt die ganze Sache überstehen.
Denn das Porsche-Werksteam ist zum damaligen Zeitpunkt nur noch im Besitz eines einzigen 917. So übernimmt Linge alle Fahrszenen und McQueen die Aufnahmen, bei denen das Auto steht. Der Amerikaner ist Perfektionist durch und durch, erzählt sein Double Linge. Er erinnert sich, wie sie bei Tempo 350 ein Überholmanöver filmten.
Es war verdammt schwierig, den Überholvorgang bei Höchstgeschwindigkeit genau an diesem Punkt zu treffen. Und das heißt, wir haben 4, 5 Versuche gefahren. Ich war entweder beim Überholen zu spät dran oder zu früh dran. Und es hat einfach nicht geklappt. Und da habe ich gesagt, Steve, lass uns die Drehzahl ein bisschen zurücknehmen, damit ich einen gewissen Spielraum habe. Wenn ich Vollgas fahre, kann ich nicht mehr beschleunigen. Da geht's halt dahin. Und da sagt er, nein, das wird so lange gefahren, bis es stimmt.
Der Film, der kaum Handlung und Dialoge enthält, findet beim breiten Publikum eher wenig Anklang. Dennoch weiß McQueen von Beginn an, dass sich die Investition lohnen wird und schafft ein Meisterwerk und einen Kinoklassiker, den Le Mans-Begeisterte bis heute gerne anschauen.
Sein ganzes Vermögen hat er da in diese Solar-Production eingesteckt. Also wenn der Film kein Erfolg geworden wäre, wäre er absolut pleite gewesen.
Bis in die 60er war man in Rennautos nicht immer angeschnallt. Und deshalb gab es den Le Mans-Start, das heißt, die Autos standen auf der einen Seite von der Strecke und auf der anderen Seite standen die Fahrer. Und dann kam das Startsignal und dann sind die rübergesprungen, sind in ein Auto reingesprungen und sind dann weggefahren. Erste Frage, wie schnell kommt dann so ein Auto rein? Das zweite, springt es auch gleich auf?
Für den idealen Start beim 24-Stunden-Rennen hat sich Porsche etwas Besonderes ausgedacht. Das Zündschloss befindet sich bei den Porsche-Sportwagen auf der linken Seite des Lenkrads. Andere Hersteller verbauen es üblicherweise rechts. Mit diesem Kniff kann der Fahrer des Porsches sofort nach dem Sprung in den Wagen mit der rechten Hand den Gang einlegen und mit der linken das Zündschloss drehen. An der Tradition hält der Stuttgarter Sportwagenhersteller bis heute fest. So steckt ein Stück Le Mans-Historie in jedem Porsche, ob Rennwagen oder Serienfahrzeug. Der sogenannte Le Mans-Start ist zwar spannend für das Publikum, doch zugleich eine gefährliche Angelegenheit für die Fahrer. Wer nicht schnell genug beim Auto ist oder den Motor nicht auf Anhieb starten kann, läuft Gefahr, beim Ausparken von einem beschleunigenden Wagen touchiert zu werden. Es muss aber nicht immer gleich zum Schlimmsten kommen. Hans Herrmann.
Ich hatte neue Rennschuhe. Spring rüber, will anbremsen, also man muss abstoppen. Und da die noch rutschig waren, bin ich halb unter das Auto gerutscht, anstatt ins Auto reingesprungen. Meine Mechaniker haben von oben mich angegrinst.
Wir schreiben das Jahr 1969. Viele Fahrer vernachlässigen die in diesem Jahr eingeführte Anschnallpflicht und tauschen so ihre Sicherheit gegen wertvolle Sekunden am Start. Doch inmitten sprintender Rennfahrer hebt sich einer deutlich von seinen Kontrahenten ab.
Der Jackie X, der damals einer der Top-Fahrer in Le Mans war, der Belgier, der hatte 69, ist der im Schritttempo über die Straße und blieb vor seinem Auto stehen, hat sich angeschnallt und ist weggefahren, um zu demonstrieren, dass diese Art, die jetzt hier noch gepflegt wird, einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
Obwohl er am Start Zeit verliert, findet sich X in genanntem Jahr schon bald an der Spitze des Rennens wieder. Sein direkter Konkurrent, Hans Herrmann, auf Porsche 908.
Der X und ich, wir waren die letzten 1,5 Stunden ununterbrochen beieinander. Wir hatten zum Teil die Farbe am Auto von uns gegenseitig. Das heißt, wir kämpften bis aufs Messer und am Schluss war er vorne.
Es ist der knappste Gesamtsieg in der Geschichte von Le Mans. Nach 24 Stunden ist X auf Ford GT40 nur 3 Sekunden schneller als Herrmann. Die Wochenschau British Pathé berichtet über den sensationellen Sieg.
For the
last 3 hours, the GT40 and the Porsche had swapped the lead. But as they neared the flag, it was the British car which hung on to win. Jackie Eakes and Jackie Oliver had claimed victory by a hair's breadth.
Und auch der Protest des belgischen Spitzenrennfahrers zeigt Wirkung. Im darauffolgenden Jahr wird der berühmte Le Mans-Start abgeschafft und zunächst durch einen stehenden Start mit bereits angeschnallten Fahrern ersetzt. Seit 1971 sieht das Reglement des Langstreckenklassikers einen fliegenden Start vor. So sind die Fahrzeuge bereits vor dem Start in Bewegung und beginnen das Rennen, sobald sie die Startlinie passiert haben. Ab jetzt heißt es bei den 24 Stunden von Le Mans Safety First. Doch für viele Fahrer war es zu diesem Zeitpunkt leider längst zu spät.
Die Fahrzeugunterschiede waren so riesig. Es ist gar nicht so einfach, das auch in der Nacht oder im Regen alles abzuschätzen. Und das hat natürlich zwangsläufig auch zu Unfällen geführt.
Wir saßen doch im Benzin drin. Wir hatten doch Helmchen auf. Wir waren nicht angegurtet. Wenn es bei uns geknallt hat, sind die Leute verbrannt.
Dasselbe Jahr, das Jackie X Glanz und Gloria verschafft, sollte für Porsche ein schwarzes Jahr in Le Mans werden. 1969 plant der wohlhabende britische Privatfahrer John Wolfe, das Langstreckenrennen mit seinem eigenen Porsche 917 zu bestreiten. Ein sehr anspruchsvoller Wagen, besonders für den Amateurfahrer. Den konnte Wolfe überhaupt nur kaufen, da das Reglement die Autobauer dazu zwang, eine Stückserie von 25 Rennfahrzeugen zu produzieren. Um die enormen Investitionskosten zu decken, blieb den Herstellern nichts anderes übrig, als einige der für die Rennstrecke konzipierten Geschosse auch an Privatleute zu verkaufen.
Das Fahrzeug, das der John Wolfe ja als erster Kunde von Porsche erhalten hat, das ist in der ganzen Trainingszeit von Donnerstag bis Samstag nie richtig gelaufen. Und wir konnten den Fehler einfach nicht finden. Das Auto war im Vergleich zu den anderen 917er um Längen langsamer.
Erst in der letzten Nacht vor dem Start entdeckt das Porsche-Mechaniker-Team einen winzigen Haarriss im Verteiler des Boliden und kann den Fehler beheben.
Der John Wolfe hat dieses Auto keinen Meter mit der vollen Leistung vorher bewegen können, sondern das Auto ging jetzt plötzlich 50, 60 Kilometer schneller wie vorher.
Das Porsche-Team rät Wolfe daher dringend davon ab, den gefährlichen Le Mans-Start selbst zu übernehmen. Stattdessen soll sein Co-Pilot Herbert Linge am Start antreten.
Selbst der Herr Piech hat ihm gesagt, lassen Sie den Linge fahren, der kennt Le Mans, der kennt das Auto und Sie können nachher nach dem Wechsel in aller Ruhe sich an das Auto gewöhnen.
Doch Wolfe lässt es sich nicht nehmen, den 917 als erster ins Rennen zu bewegen. Eine fatale Fehleinschätzung des Briten.
Le Mans, the famous start of the 24-hour race. There were 45 cars and some of the world's top drivers facing the grueling battle of high-speed endurance. Porsches were hot favorites for all the honors.
Nachdem der Amateurpilot beim Start gut wegkommt, möchte er sich gleich in der ersten Runde nach vorn kämpfen. Doch am Ende der S-Kurve von Maison Blanche verliert er die Kontrolle über den 917. John Wolfe wird aus dem Wagen geschleudert. Sein Porsche knallt mit voller Wucht gegen einen Erdwall am Rande der Strecke und explodiert. Wolfe ist sofort tot.
John Wolfe hit the wall and exploded in front of us and we drove through the flames.
Die Wochenschau British Pathé berichtet weiter.
But as the race opened up, it developed into a real ding-dong battle between the German roadsters and the Ford GT40s. The event was marred by the fatal crash of British driver John Wolfe. The race went on.
Bis heute halten sich Gerüchte, Wolfe habe sich beim Start nicht ordnungsgemäß angeschnallt, um Zeit zu sparen. Der Grund für den tödlichen Verlauf des Unfalls.
Ich vermute, dass der John Wolfe sich dann einfach in der Geschwindigkeit total vertan hat und dann die Mauer touchiert hat und dadurch abgeflogen ist. Der war angeschnallt und alles, aber die Autos waren für ihn einfach zu schnell.
Doch der tragische Unfall von John Wolfe ist kein Einzelfall.
When the greatest sports car event of the year, the Le Mans 24-hour race, opens in brilliant sunshine, none of the 250,000 crowd suspect the tragedy that lies ahead. The 60 starters are in their stride, thundering away to gain that early lead, which can mean so much in a mass start race such as this.
1955, wir schreiben den 11. Juni. British Pathé informiert über den Verlauf des Rennens in den ersten Stunden.
Favorites among the big machines are the Mercedes team led by Fangio with Stirling Moss, Carl Kling and Pierre Lavey.
Eine Woche zuvor war Hans Herrmann mit seinem Mercedes beim Großen Preis von Monaco schwer verunglückt. In Le Mans kann er deshalb nicht antreten. Ein Ersatzfahrer für den Mercedes 300 SLR musste her.
Der Neubauer, unser Rennleiter von Mercedes, hatte Pierre Levecq anstelle von mir eingesetzt, weil er natürlich dieser Held war damals.
Neben dem Franzosen startet in einem weiteren Silberpfeil Juan Manuel Fangio, der einzige ernstzunehmende Konkurrent für Mercedes, Mike Hawthorn im Jaguar. Ein erbittert geführter Kampf um Prestige und technische Überlegenheit befeuert das Duell zwischen Fangio und Hawthorn. Die beiden Rivalen haben sich von den restlichen Piloten des Rennens längst abgesetzt, als Hawthorn einen schwerwiegenden Fehler macht. Um als Erster in die Box zu gelangen, überholt er Lance Macklin auf Austin Healey und bremst danach zu abrupt ab. Es erwischt Levecq Silberpfeil. Mercedes-Rennleiter Alfred Neubauer beschreibt das Schreckensszenario später im Protokoll.
Ohne besondere vorherige Anzeichen flog der aluminiumfarbige Wagen etwa 3 bis 4 Meter in die Höhe, um in das Innere der Zuschauerplätze geworfen zu werden. Erst als das Fahrzeug stillstand, begann es zu brennen.
Das Inferno reißt nicht nur Pierre Levecq, sondern auch über 80 Zuschauer in den Tod. Mehr als 100 sind verletzt. Ein lediglich 1 Meter hoher Wall hatte sie vor einer solchen Gefahr schützen sollen. In der Wochenschau von British Pathé hört sich das so an.
All seems to be going smoothly when disaster strikes at 125 miles an hour. Levecq's Mercedes collides and blows up. In a few ghastly seconds, death wipes out whole families. Levecq is killed before his wife's eyes and some 70 spectators with him. Among the bodies, frantic survivors seek their friends.
War natürlich fürchterlich. Also es ist so das Schlimmste, was sich im Rennsport überhaupt jemals ereignet hat.
The show must go on. Das Rennen geht weiter, als wäre nichts geschehen. Viele sind empört, empfinden die Entscheidung als unangemessen. Hans Herrmann weiß jedoch, dafür gibt es gute Gründe.
Wenn das Rennen abgebrochen worden wäre, wären die ganzen Zufahrtsstraßen blockiert gewesen und kein Hilfspersonal, kein Rotkreuz wäre reingekommen, um den Verletzten zu helfen.
Mike Hawthorn erleidet nach dem Unglück einen Nervenzusammenbruch in der Box. Dennoch entscheidet er sich, die letzte Runde in diesem Rennen selbst zu fahren.
Mercedes hat dann nachts um 1 Uhr ihre Fahrzeuge, die an der Spitze lagen, zurückgezogen. Und der eigentliche, ja, es ist ein Rennunfall gewesen, aber der Verursacher, der Mike Hawthorn, hat dieses Rennen gewonnen.
And Mike Hawthorn's Jaguar wins by 5 laps. 13 of the finishers are British cars. A fine achievement overshadowed by an appalling tragedy.
Schon zuvor hatte Mercedes aus wirtschaftlichen Gründen das Ende des eigenen Motorsport-Engagements geplant. Levecqs schwerer Unfall bestärkt diese Entscheidung. So geht für den Autobauer 1955 eine Ära zu Ende. Erst Ende der 80er Jahre kehrt Mercedes zurück auf die Rennstrecke, in die deutsche Tourenmeisterschaft, in die Formel 1 und nach Le Mans. Später veröffentlichte Filmaufnahmen aus dem Publikum beweisen Hawthorns Fahrfehler eindeutig. Allerdings begünstigte noch ein weiterer Faktor den Unfall. Die Strecke war seit den Anfängen des Rennens in den 20er Jahren nicht grundlegend verändert worden. Die Rennwagen hingegen hatten sich von Saison zu Saison technisch weiterentwickelt, bis sie für die Rennstrecke eigentlich viel zu schnell waren. Eine Zielgerade von lediglich 9 Metern Breite auf die 200 Stundenkilometer schnelle Rennwagen zu rasen, ist heute undenkbar. So sind tödliche Unfälle inzwischen die Ausnahme. Das ist neben verbesserten Materialien und Schutzanzügen auch Herbert Linge zu verdanken.
Wir brauchen eine mobile Streckensicherung, die also sofort, wenn ein Unfall passiert, innerhalb von 1-2 Minuten an dem Unfallort ist.
Also gründet der Schwabe Anfang der 70er Jahre eine Sicherheitsstaffel, die dem bis dato extrem gefährlichen Motorsport ein klein wenig das Risiko nimmt. Jedes Fahrzeug wird nun mit Löschanlagen und notwendigem Bergewerkzeug ausgestattet. Und auch im Wagen des Rennleiters sitzt ein Arzt mit Rettungskoffer. Linges Idee rettet Rennpiloten auf der ganzen Welt das Leben. Für seinen unermüdlichen Einsatz bekommt er 1982 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Als Porsche 1951 zum ersten Mal in Le Mans antritt, rechnet noch niemand mit dem, was folgt. Das Team fährt von 0 auf 100 einen Klassensieg ein. Künftig erhält das 24-Stunden-Rennen einen Stammplatz im Rennkalender des Sportwagenherstellers. Das sollte sich 1970 endlich bezahlt machen. Das Rennen in diesem Jahr ist von Ausfällen und schwierigen Witterungsverhältnissen geprägt. Nur 7 der 51 gestarteten Wagen kommen im Ziel an. Nur 2 der 7 gestarteten Porsche 917. Und für einen der beiden läuft es besonders gut. Hans Herrmann und Richard Atwood pilotieren ihren 917 mit 5 Runden Vorsprung sicher ins Ziel. Der erste Gesamtsieg für Porsche in Le Mans. Platz 2 und 3 gehen ebenso nach Stuttgart. Für Herrmann ist das die Krönung seiner Karriere und der perfekte Moment, dem aktiven Rennsport Lebewohl zu sagen. Das hatte er seiner Frau zuvor versprochen.
Nachdem ich dieses so wichtige Rennen für uns, 24 Stunden von Le Mans, gewonnen habe, steht für mich der Entschluss endgültig fest aufzuhören. Ich bin glücklich, ich bin gesund und konnte mir keinen besseren Abschluss vorstellen.
Aber für Porsche ist noch lange nicht Schluss. Gleich im darauffolgenden Jahr siegt wieder ein 917. Bis ins Jahr 1998 sichert sich Porsche 14 weitere Gesamtsiege beim berühmtesten Langstreckenrennen der Welt. 4 davon erkämpft Rennfahrerlegende Jackie X, der in den 70er Jahren Teil des Porsche-Teams wird.
Und weil die Porsche so unschlagbar waren, haben sie dann das Reglement geändert.
1972 wird der Hubraum der Sportwagen auf 3 Liter limitiert. Das mehrfache Siegerauto Porsche 917 war bis dato mit 5 Litern Hubraum unterwegs.
Das war ein ganz klarer Affront, um Porsche das Siege zu erschweren. Porsche hat dann aber trotzdem auch mit dem 3-Liter-Auto mitgehalten.
Doch dann zieht sich der Autobauer plötzlich aus der LMP1-Klasse der Le Mans-Prototypen zurück. Ein Schritt, den viele nicht nachvollziehen können.
Die Politik des Herrn Wiedeking, der ja Porsche sehr erfolgreich lange Zeit geführt hat, war nicht so sehr auf der Rennsport. Porsche war aber immer wieder im historischen Rennsport aktiv, um einfach diesen Nimbus-Rennwagenhersteller am Leben zu halten.
Exakt 16 Jahre lang tritt kein Porsche-Werksteam mehr in der Königsklasse des Traditionsrennens an, wie wir heute wissen. Zurück in die Gegenwart. Im Jahr 2014 sieht das Reglement eine bahnbrechende Neuerung vor. Audi war 2012 bereits mit einem Hybridgefährt bei den 24 Stunden siegreich. Nunmehr werden Systeme zur Energierückgewinnung in der Topklasse zur Pflicht für die Automobilhersteller. Damit soll der Kraftstoffverbrauch der Boliden im Vergleich zum Vorjahr um 30% sinken. Das traditionelle Effizienzgebot wird mit dem Startschuss des 82. 24-Stunden-Rennens in Le Mans vollkommen neu definiert. Als einziger Hersteller tritt Porsche 2014 mit einem Fahrzeug an, das gleich 2 Energierückgewinnungssysteme integriert hat. Der 919 Hybrid wandelt nicht nur Bremsenergie in elektrische Energie um, sondern erzeugt auch unter Laststrom. Für das spannende Jahr der Rückkehr stehen die Startnummern der beiden Porsche-Fahrzeuge. 20 und 14. Doch die Konkurrenz hat dem Neueinsteiger ein Vielfaches an Erfahrung und Rennexpertise voraus. So muss der 919 Hybrid mit der Startnummer 20 nach zwischenzeitlicher Führung circa 2 Stunden vor Ende des Rennens mit einem Schaden im Antriebsstrang das Feld räumen. Ein bitterer Moment für das Porsche-Team. Auch Nummer 14 hat mit technischen Problemen bei der Kraftübertragung zu kämpfen. Aber der Wagen kann repariert werden.
Applaus bei Audi dafür, dass die Konzernschwester Porsche es geschafft hat, das Auto noch wieder rauszubringen auf den letzten Drücker.
Eurosport überträgt die 24 Stunden live. Ob vor dem Fernseher oder beim Public Viewing. Das Publikum weiß längst, wer das Rennen machen wird. Auch wenn der 919 Hybrid wieder mitfährt.
Die beiden Audi sind in der letzten Runde. Jetzt also der Formationsflug. Das finale Schaulaufen über die 13 Kilometer lange Rennstrecke. Und dann die triumphale Zieleinfahrt zum 13. Audi-Sieg bei diesem größten, wichtigsten Sportwagenrennen der Welt.
Mit den beiden R18 e-tron Quattro gelingt Audi der Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans 2014. Damit führt der Ingolstädter Autobauer eine starke Siegesserie fort. Diese hält bereits seit dem ersten Gesamtsieg im Jahr 2000 an. Mit Ausnahme zweier Jahre, die Bentley und Peugeot gegönnt sind.
Jeder, der jetzt hier in Wertung reinkommt, ist ein Sieger bei diesem 24-Stunden-Rennen. Der große Gewinner ist natürlich Audi mit einem Doppelsieg. Aber jeder, der schafft, ins Ziel zu kommen, ist ein Held bei dieser großen Material- und Menschenschlacht rund um die Uhr.
Porsche-Pilot Marc Lieb überquert die Ziellinie mit dem 919 Hybrid als 11. im Gesamtklassement und als 5. der LMP1-Klasse. In der GTE Pro-Klasse schafft es das Team um den 911 RSR mit Platz 3 aufs Siegerpodium. Damit erreicht Porsche das für den Neueinstieg gesetzte Ziel. Dazu Altmeister Herbert Linge.
Ich habe mich gewundert, dass sie überhaupt ins Spiel mitgehen konnten und dass sie teilweise so weit im Vorderfeld mitgefahren sind, konnte ich nur sagen, Hut ab, das war eine absolute Meisterleistung.
Le Mans ist das motorsportliche Wohnzimmer von Porsche. Wir haben dort so viele Erfolge eingefahren wie kein anderer Automobilhersteller. Aber was viel wichtiger ist, als dort siegreich zu sein, sind die technischen Innovationen, die für so ein Rennen notwendig sind.
Dass die Autos heute Verbräuche haben, die bald um 50% unter dem liegen, was ich vor 10 Jahren gebraucht habe, das ist nur dem Rennsport zu verdanken, denn dort ist alles unter Zeitdruck und da muss alles schnell gehen und funktionieren.
Außerdem zeigt ein Sieg beim 24-Stunden-Rennen dem Publikum,
wenn jemand solche Rennautos bauen kann, dann kann er auch gute Serieautos bauen. Also insofern ist das immer noch dieser Gedanke da, das Produkt, das in Le Mans gewinnt, ist Hightech. Und das Produkt ist zuverlässig.
Von diesem Image will Porsche in den kommenden Jahren anscheinend wieder profitieren können. Bereits am Tag nach dem verlorenen Rennen stellt der Autobauer seine Botschaft für Le Mans 2015 ins Netz. Für die Konkurrenz eine Kampfansage.
You can lose control. You can lose titles. And you can lose races. There's one thing we may never lose. Our fighting spirit, which makes us stand up and get going again every time.
Sie hörten einen Beitrag von Iris Hofmann. Interviews mit Herbert Linge, Hans Herrmann, Rainer Klink, Achim Steiskal und den Besuchern des Public Viewings im Porsche Museum Zuffenhausen. Zitat Alfred Neubauer, gesprochen von Oliver Lichtwald. Mit historischem und aktuellem Material aus YouTube, Musik aus der YouTube-Audiobibliothek und Live-Mitschnitt vom Rennen 2014 auf Eurosport.
Und mit diesen spannenden Impressionen aus Le Mans erreicht auch die heutige Sendung ihr Ziel. Wir haben Menschen nach ihrer Meinung zum Motorsport gefragt, haben erfahrenen Rennfahrern bei der Ausübung ihres Hobbys über die Schulter geschaut, sind auf der Suche nach den Anfängen des Motorsports durch die Vergangenheit gereist und konnten schließlich den Spirit des 24-Stunden-Rennens spüren. Die Redaktion leitete Ulrich Hägele, an den Reglern saß Tom Summerfield. Am 28. Juni melden wir uns wieder mit einer neuen Mikro-Europa-Ausgabe mit dem Titel »Auf der Flucht«. Alle Sendungen gibt es wie immer zum Nachhören auf www.mikroeuropa.de. Im Anschluss geht's weiter mit dem Uniradio. Am Mikrofon verabschiedet sich Jennifer Fosseler. Wir von Radio Mikroeuropa wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag. Thank you.
Thank you.